lieber Wolfgang.
Stefan, wie schön, dich zu sehen. Wobei, wir haben uns ja vor kurzem erst gesehen.
Das stimmt, ist erst so 3 Tage her. Ne? Am Freitag waren wir unterwegs zusammen.
So ist es. Das fand ich übrigens sehr schön, dass du da in meiner Vorlesungsrunde als Gastdozent tätig warst. Das war richtig klasse.
Ich habe es sehr genossen. Vielen Dank für die Einladung. Und ich glaube, wir werden auch den heutigen Podcast sehr genießen, denn wir machen mal ein bisschen was anderes. Wir haben ja vor ein paar Folgen schon mal ein wenig von unserem üblichen Themenkanon abgewichen oder sind abgewichen, nämlich weniger Retail und Transformation, mehr so, wie ist es eigentlich, wenn man von Retail zu Hotel wechselt. Da haben wir ganz viel über meine jüngere Entwicklung auf der professionellen Ebene gesprochen. Und heute, denke ich, sprechen wir anlässlich des 20. Geburtstages deines Unternehmens TRE, Team Retail Excellence, mal darüber, was damals da eigentlich passiert ist.
Ja, genau. Es ist ziemlich erstaunlich, dass es schon 20 Jahre her ist. In der Tat, es fühlt sich überhaupt nicht so an.
Erzähl doch mal ein bisschen, wieso du eigentlich vor 20 Jahren aus, ich glaube, auch davor schon einer Beratungsrolle, dann aber in deine eigene Beratung wechselst, also dich selbstständig gemacht hast.
Ja.
Und warum das denn dann TRE heißt und überhaupt, was da so passiert ist. Das würde mich brennend interessieren.
Ja, sehr gerne. Also in der Tat, ich war vorher schon 13 Jahre lang Berater, habe so eine ganz klassische Unternehmensberaterlaufbahn hinter mir und war auch in dem vorigen Unternehmen schon sogenannter Senior-Partner, also sogenannter Equity-Partner und habe das auch sehr dort genossen. Es war eine Firma, hieß kurz einmal Associates zu dem Zeitpunkt, gehört heute zu Accenture, ist dann immer verkauft worden. Und ich habe das eigentlich total genossen dort. Es war ja ein sehr internationales Unternehmen. Ich hatte auch eine sehr internationale Rolle dort, sehr global sogar und war dort eigentlich wirklich sehr gerne. Bis tatsächlich aber mein Gründungspartner, der Guido Schild, damals auf mich zukam und sagte, du, ich habe da eine tolle Idee, könntest du mal ein bisschen mit mir durchdenken? Also der hatte natürlich einen ziemlichen Hintergedanken. Und ja, so habe ich da mit ihm sozusagen eigentlich für ihn, das war die Idee, so mal an diesem Unternehmenskonzept gefeilt, aber habe beim gemeinsamen Feilen an dieser Idee immer mehr Gefallen darin gefunden. Und der Hintergrund, wie gesagt, war eigentlich ja, ich war ja sehr zufrieden, wo ich da gerade war. Warum das dann plötzlich doch interessant wurde, war, dass ich war relativ viel in den USA und habe dort sehr früh zusammenarbeiten dürfen mit einem Unternehmen, das hieß ODA. Das waren im Prinzip ein Haufen von Psychologen, die sich mit dem Thema Change und Veränderung eben beschäftigt haben. Und ich bin ja eigentlich von Haus aus Ingenieur, aber mich hat das wahnsinnig interessiert. Also dieses Thema der Menschen in Veränderung und die Umsetzung, das hat mich schon wirklich sehr, sehr gepackt. Jetzt war die vorige Beratung auch schon umsetzungsorientiert, aber es hat natürlich Grenzen. Du kennst das in so einer klassischen Beratung. Da gibt es ein paar Strukturdinge auch. Du musst halt Teams auslasten und so weiter. Also richtig, richtig volle Umsetzung gibt es da wirklich eben selten. Und so ist es eben so. Du kommst eben rein, machst ein Konzept, eine tolle Präsentation, noch eine Umsetzungsvorbereitung. Aber nach ein paar Monaten bist du dann auch wieder raus. Und wie so häufig finden dann die Umsetzungen nicht statt. Das im Zweifel jetzt nicht nur mit den schlechten Beratungsprojekten zusammenhängen, sondern eben mit vielen anderen Dingen. Und das hat mich immer schon irgendwie ein bisschen beschäftigt. Und als wir dann an diesem Unternehmenskonzept gebastelt haben, nämlich eine Beratung zu bauen, die tatsächlich die Umsetzung auch macht, das fand ich sehr spannend. So nach lange Rumfeilen ist es dann so weit gekommen, dass ich mich überraschenderweise für mich damals entschieden habe, ich mache das jetzt einfach. Und ich hatte damals sehr nette, auch von meinem früheren Arbeitgeber, sogar eine Rückfahrkarte. Die haben gesagt, Mensch, das ist toll, klassisch amerikanisch. Man muss sich mal selbstständig machen. Wenn es nicht klappt, kommst du halt zurück. Insofern war das auch ziemlich risikolos, muss ich zugeben, aber ja, trotzdem irgendwie bedeutend. Und das ist tatsächlich jetzt 20 Jahre her, zum 1. April, genau.
Also dann vielleicht zunächst auch einmal herzlichen Glückwunsch zum 20-jährigen Jubiläum oder Geburtstag von TRE und der etwas mehr als 20-jährigen Selbstständigkeit. Den Guido, kanntest du den auch aus deiner Zeit bei KSA? Also ihr habt euch das quasi gemeinsam überlegt.
Und dann der war zu dem Zeitpunkt aber nicht mehr dort. Und das eigentlich war das ganz lustig. Der war zu dem Zeitpunkt, war der im, damals hieß er das so, Karstadt-Quelle-Konzern. Und war,
der ist ja auch gerade ganz groß neben nach.
Ja, genau. Zu dem Zeitpunkt war er das damals. Und wie gesagt, das ist schon über 20 Jahre her. Und er hatte sich aber damals schon entschieden, dort zu gehen. Und das wirklich Lustige daran war, ich kannte ihn in der Tat von früher, dass ich ihn eigentlich angesprochen hatte, ob er nicht zurückkommt zu uns. Und er sagt, ja, das ist eine ganz gute Idee, aber ich habe ja auch ein Unternehmenskonzept. Wir machen eigentlich Folgendes, ne? Ich rede mit euch und du redest mit mir. Und so haben wir parallel miteinander sozusagen um die beste Idee gerungen. Und aber zum Schluss hat er mich wirklich überzeugt. Oder wir haben uns gemeinsam überzeugt sozusagen, dass es eine gute Idee ist. Und ich bin natürlich sehr dankbar, dass er damals auf mich zugekommen ist mit dieser Idee und wir dann gemeinsam gründen konnten. Insofern, das war schon, ja, schon super.
Und sag mal, in dem Namen TRE, Team Retail Excellence, steht ja nicht nur die Umsetzungsidee mit Excellence, sondern da steht ja auch Retail. War das von Anfang an klar, dass ihr euch mehr oder weniger ausschließlich oder was, aber dass ihr euch zumindest sehr auf den Retail fokussiert oder wie ist das zu interpretieren?
Total richtig. Also natürlich haben wir da ewig damit gerungen, ob das richtig ist, weil tatsächlich gehören bis heute eine ganze Menge Unternehmen auch dazu, die klassisch im Wholesale arbeiten, also keinen Retail machen oder einen Großteil des Umsatzes im Wholesale machen. Aber tatsächlich war von Anfang an damals unsere Idee, dass wir eben sehr stark vom Kunden, vom Konsumenten ausdenken wollen und auch eher die vertikale Schiene gedacht haben. Und ja, klassisch Berater, die sagen, wir müssen uns auch klar positionieren. Wir kümmern uns um den Retail, auch wenn wir davon mal Ausnahmen machen. Aber das war schon immer der Gedanke, dass wir das ganz klar bis zum Retail oder bis zum Konsumenten denken wollen und die ganze vertikale Schiene eben vor Augen hatten. Und deswegen eben Team, Retail und ja, Exzellenz.
Wir haben ja auch schon mal ein Projekt zusammen gemacht. Ist jetzt nur auch schon ein Moment her. Müssen wir vielleicht mal wieder tun bei Gelegenheit.
Ja,
aber
sehr gerne.
Verschiedene Dinge sind mir positiv in Erinnerung geblieben. Und eines davon ist euer Markenzeichen Tech and Touch. Gab es diese Idee, etwas in die Richtung zu machen, schon von Anfang an? Oder hat sich das über die Jahre entwickelt?
Das hat sich tatsächlich
entwickelt. Entschuldigung, und wahrscheinlich müsstest du auch noch drei Sätze dazu sagen, was dieses Tech and Touch eigentlich ist, nachdem ich das nicht gemacht habe.
Ja. Also tatsächlich ist die ND entwickelt worden. Und zwar, wir haben zu dem damaligen Zeitpunkt einen Coach in unserem Netzwerk gehabt, mit dem wir auch gemeinsam Projekte gemacht haben. Mhm. Und der Joao da Silva, mit dem haben wir auch damals unsere eigene Personalentwicklung, unser Konzept immer wieder hinterfragt, weil das Thema Mensch bei uns halt eine große Rolle gespielt hat. Und deswegen haben wir uns eben auch alle damals schon ausbilden lassen, um das Thema Coaching gut zu machen. Und es gibt ein Buch, das heißt High Tech, High Touch. Und ich glaube, John Nesbitt hat das geschrieben.
Wer?
John Nesbitt, aber ich muss es nachkauen.
Sorry, kurze Zwischenfrage. Ist das so eine Wolfgang Wanning Buchempfehlung, die ich unbedingt lesen müsste, wie all die anderen Buchempfehlungen? Oder kommt es jetzt nur zufällig rein?
Nee, das ist mittlerweile so alt. Ich glaube, das brauchst du jetzt nicht mehr zu lesen.
Okay.
Das Buch war schon alt, als wir es damals, glaube ich, hatten. Aber nochmal, ich prüfe es gleich lieber auch nochmal nach. Aber wir fanden das irgendwie interessant. Wir haben dann festgestellt, ja, wenn du so Retail-Konzepte hast oder wenn du eben sowieso Konzepte hast, wenn sozusagen die menschliche Leistung total super ist, aber die Performance nicht stimmt, das Tech nicht stimmt. Und wir hatten die Diskussion auch schon mal, weißt du, du hast schon mal gesagt, eben auf der im Hotel-Business, diese SBOs, ne? Oder SOPs, genau. Die so stimmen müssen, weil dann kann man sich auf den Menschen konzentrieren. Und das haben wir damals eben auch genauso betrachtet. Wir haben gesagt, also nur Tech ist Mist, ja, wenn da keine Menschlichkeit ist. Aber nur Mensch ist auch Mist, wenn der Prozess nicht stimmt. Und daraus entstand dieses Konzept, dass wir gesagt haben, wir müssen immer beides gut machen. Und das trifft fast auf alles zu. Das trifft auf die Leistung zum Konsumenten zu, aber es trifft auf uns zu, auf unsere Arbeit zu, gerade in unseren Projekten, wo es ja immer um das Thema Exzellenz auch so geht, dass die Exzellenz nach dem Unternehmen verbleibt, dass wir es schaffen, dass es im Unternehmen weitergetragen wird, geht es ja immer darum, dass ich die Menschen eben auch dafür gewinne. Und deswegen dieses Thema Tech und Touch treibt uns sozusagen die ganze Zeit, weil wir immer wissen, ohne das eine geht, ohne das andere nicht. Das ist so ein bisschen wie so ein Mantra, was wir da haben.
Ah, sehr spannend. Jetzt haben wir schon so ein bisschen Retail aufgenommen, auch wenn wir heute über dich sprechen. Wir haben auch schon ein bisschen über Umsetzung gesprochen. Wenn wir jetzt auch noch das Thema Veränderung und Transformation einbringen, dann geht es in der Folge zwar um dich und um dein Unternehmen, aber es passt auch thematisch ganz gut. Und daher vielleicht so ein bisschen die Frage, in 20 Jahren Beratung, was hat sich da so verändert? Und ja, und vielleicht muss ich die Frage spezifischer formulieren, was hat sich bei euch verändert, weil sich die Beratungsbranche wie alle anderen Industrien verändert haben, unter dem Druck von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz und so weiter und so fort, ist ja ganz klar. Aber was ist denn bei euch heute anders als vor 20 Jahren?
Also genau, wir haben es ja immer schon versucht, irgendwie so abzugrenzen. Insofern, unsere Arbeit hat sich natürlich dramatisch verändert. Wir sind immer schon davon ausgegangen, dass das Wissen eigentlich in den Unternehmen ist. Das ist ja auch kein großes Geheimnis. Ne? Also, dass der Berater sozusagen das Wissen, was doch kein Mensch irgendwie vorher gedacht hat, einbringt, ist ja relativ utopisch. Aber trotzdem war es tatsächlich so, 2006 haben wir sicherlich noch viel stärker auch noch Know-how erstmal, unser Know-how genutzt und Analysen gemacht und auch damit Veränderungsbereitschaft irgendwie hergestellt, ne? Indem wir Dinge mal transparent gemacht haben. Ich kann mich an einen sehr großen Sporthändler erinnern, zu dem wir damals einen Auftrag hatten, die Retail-Sparte zu expandieren. Und als wir dann mal alle Zahlen transparent gemacht haben, der Auftrag geändert wurde in schließt sofort Retail.
Team
Ja, das war ein
Retail, excellent.
Ja, aber das ist, also da waren wir sicherlich jetzt unbequem und das war irgendwie ein bisschen doof, aber das war noch viel doofer sozusagen für den Konzern und für die ganzen Länder, die dann Retail-Einheiten aufgebaut haben, weil es war hochdefizitär und das war einfach so nicht bewusst. Insofern, damals ging es schon auch noch manchmal darum, erstmal diese Form von Transparenz zu schaffen. Das ist heute natürlich überhaupt nicht mehr so, ne? Also heute ist alles transparent, alles da und es sind wahnsinnig kluge Leute da, die brauchen die Nullberatung. Und was sich natürlich dramatisch verändert hat, ist die Komplexität. Aber wahrscheinlich hätte ich das vor 20 Jahren auch gesagt. Weißt du, vor 20 Jahren hätte ich auch gesagt, naja, vor weiteren 20 Jahren davor war es eben wahrscheinlich noch viel einfacher alles. Und alles, was man sagen würde, dass heute alles viel schneller geht, nicht mehr so lange dauern darf und so weiter. Ich glaube, das ist das, was sich die ganze Zeit verändert hat. Was ich aber den Eindruck habe, dass es ein grundsätzlich habe, ist, dass wir viel mehr mit unseren Kunden noch mehr verschmelzen und gemeinsam lernen. Also dieses, dass die Kunden viel mehr auch heute noch heute akzeptieren, dass ich jetzt nicht der bin, der sagt, ich komme mal rein und ich helfe euch, die Wahrheit zu finden und dann das Richtige zu tun, sondern dass die Kunden wirklich sagen, ja, komm rein zu uns und helf uns einfach mit, ne? Sei Teil von uns, diskutier mit uns. Und viel häufiger kann ich heute auch, glaube ich, sagen, keine Ahnung, aber lass uns einen guten Weg finden, um damit zu arbeiten. Also ich finde, das hat sich schon verändert. Also wir werden immer stärker gesucht, glaube ich, um heute schnell zu intervenieren, schnell eben neue Lösungen zu schaffen und dann dem Unternehmen wieder Sicherheit und Methode eigentlich zu geben, in diesen Markt umzugehen. Also viel weniger zu sagen, pass auf, das haben wir erkannt und da geht es jetzt hin, sondern viel mehr, so gehen wir damit um, dass wir Dinge erkennen und anschließend machen können. Also, dass eher sozusagen das Befähigen der Unternehmen, diesen Weg zu gehen. Und dazu gehört natürlich die ganze Zeit auch, dass wir erstens natürlich auch wir unseren Tech-Teil aktualisiert immer da haben müssen. Das heißt, wir müssen wissen, was in der Branche passiert. Es ist wahnsinnig viel lernen, dass wir uns natürlich auch weiterbilden im ganzen Kontext Change, Coaching, People und so weiter. Dass wir aber auch sozusagen viel stärker noch daran arbeiten, die Unternehmen eben zu befähigen dazu und veränderungsfähig zu machen, diese Schnelligkeit da reinzubringen. Das ist, glaube ich, das, was heute wichtiger ist als, oder zumindest kommt es mir so vor, als wäre das heute ein größerer Teil meiner Arbeit als noch in der Vergangenheit.
Ja, das haben wir in unseren Folgen schon ein paar Mal auch thematisiert, ne? Dass einfach die Veränderungszyklen werden kürzer, intensiver, schneller. Also ne, dieses sich auf Veränderungen einstellen, ist, glaube ich, das ist enorm wichtig. Neben dem Tech-and-Touch-Thema gibt es noch ein anderes Framework, das ich in der Diskussion mit dir schon häufiger mal gehört und auch für mich mitgenommen habe. Das ist das ID oder IDEA-Framework.
Ja.
Was steckt denn da dahinter?
Ja, was witzigerweise ja sogar ein Autokorrekturthema ist, weil die Reihenfolge ist eigentlich ein bisschen anders. Eigentlich kommt erst das I, dann das E und dann das E und A. Eigentlich das ist
Aber ich finde, es finde den Autokorrektur-Typo ganz schön,
deswegen haben wir auch so gelassen. Du musst
weil es
genau.
wirklich IDEA sagt, auch wenn das vielleicht
Ja.
ein bisschen anders gestellt sein müsste.
Ja. Ja, das ist richtig. Aber es ist auch nichts, wo wir uns irgendwie hingesetzt haben und gesagt, wir müssen mal ein cooles neues Beratertool bauen und das nennen wir ein cooles Framework, was wir jetzt gerade brauchen. Aber es passt in dem, was ich gerade gesagt habe. Es geht letztlich darum, den Unternehmen ein Handwerkszeug zu geben, in dem es dann veränderungsfähig wird. Und IDEA ist ein Akronym. Das E, das I steht für halt Inspire. Und uns ist halt wichtig, dass wir eben nicht aus dem Problem heraus, aus dem Ist heraus arbeiten, sondern Inspire steht wirklich dafür, dass wir mit entsprechenden Methoden, haben wir auch schon mal darüber diskutiert, Design Futuring etc., wirklich versuchen, eine gute Idee von dieser Zukunft zu haben, damit das Unternehmen sozusagen Energie bekommt, weil ne, Veränderung hat viel mit Energie zu tun, auf diese Zukunft hinzuarbeiten, weniger so weg von, sondern hinzu, wo will ich eigentlich hin? Wohl wissend, dass sich das permanent ändern wird, aber ich muss eine gute Idee haben, ja? Und diese Energie dazu haben. Und dann, wie gesagt, kommt eigentlich das E, das steht nämlich für Enable. Das heißt, dann, nachdem ich diese coole Idee habe, muss ich dann erstmal die Organisation befähigen, überhaupt jetzt dahin arbeiten zu können. Das heißt, wir müssen da Methoden reinbringen, etc., damit das eben funktioniert. Und dann wird delivered. Das machen wir typischerweise sehr, sehr agil. Und das Achieve steht eben tatsächlich dafür, dass die Ergebnisse tatsächlich auch kommen, weil das sehen wir häufig. Wir machen ein Konzept, es geht sogar die Umsetzung. Und dann stellen wir fest, ja, die Dinge sind in die Umsetzung gegangen, wir wissen aber nicht so richtig, wie es weitergeht. Wir machen aber die nächsten zwei Schritte auch noch. Wir sagen, okay, wird das denn eigentlich genutzt anschließend? Also nehmen wir ein neues Vertriebskonzept. Und wirkt das neue Vertriebskonzept auch als Beispiel? Das ist erst, wenn wir sozusagen wirklich messbar sehen, dass es wirkt, wäre eben dieses Framework komplett geschlossen. Und ja, mit unserem Setup können wir das tun. Das können viele andere Berater nicht. Aber deswegen können wir eben auch ziemlich sicherstellen, so wie wir arbeiten, dass tatsächlich nachher sich auch Ergebnisse verändern, ne? Also KPIs wirklich sichtbar werden. Und das ist ja das letztlich, wofür uns die Kunden einkaufen. Nicht nur für die coole Idee, sondern eben, dass auch die Ergebnisse nachher kommen.
20 Jahre TRE bedeutet ja auch, dass ihr 20 Jahre eine extrem dynamische Zeit im Handel begleitet habt. Also wenn ich so kurz drüber nachdenke, was war eigentlich so 2006? Also Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland. Wir sind da dann Dritter geworden, alle erinnern sich.
Aber gute Stimmung.
Aber mega Stimmung.
Yes.
Kurz danach, nicht weit davor, Dotcom geplatzt, September 11, nicht weit danach, Weltwirtschaftskrise. Aber seitdem hat sich im Handel extrem viel getan. E-Com steckte noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, ist dann aber rasant gewachsen. Daraus ist Multichannel geworden, die Plattformen haben sich entwickelt. Social Media hat sich in den 20 Jahren entwickelt. Neben Social Media dann eben auch das Social Selling. Jetzt kommt KI, damit kommt Agentic Commerce aufs Radar. Also ich sag mal, es sind ja auch, 10 bis 20 Jahre kontinuierliche Veränderungen und auch sehr spannende Veränderungen, die ihr da begleitet habt.
Ja.
Was kommt denn als nächstes? Wie geht es denn eigentlich für TRE und damit ja mit dem Handel, weil dem seid ihr eng verbunden, wie geht es denn damit weiter in den nächsten Jahren?
Ja, wie gesagt, leider kann ich jetzt auch nicht in die Zukunft blicken, so sagen, das wird als nächstes kommen. Aber ich meine, eins ist klar.
Ich frage gleich mal einen der diversen KI-Agenten hier auf meinem Rechner, der wird es mir sagen.
Ja, der wird dir das sagen. Vor allen Dingen sagt er, was für eine schlaue Frage. Und dass du die Game-Changer-Frage jetzt gestellt hast. Genau, das ist ja immer sehr beruhigend. Was alle wissen, ist, dass diese Veränderung tatsächlich die Geschwindigkeit der Veränderung eben zunimmt. Und dass immer mehr, immer schneller neue Dinge kommen. Das heißt für uns natürlich auch ein permanentes Weiterlernen und permanentes Entwickeln. Also das merken wir schon auch. Und ein großer Teil unserer Arbeit beschäftigt sich auch damit, dass wir uns up-to-date halten und genau diese Gedanken machen. Und ich meine, wir selber müssen es ja auch machen, ne? Wir haben ja jetzt unseren eigenen KI-Agenten gebaut. Und das ist wahrscheinlich ein ziemlich, ich würde sagen, ein mutiges Projekt, weil eigentlich machen wir uns jetzt gerade selbst obsolet. Also unser KI-Agent heißt Theo, den wir ja mit einem Partner gebaut haben und in dem alle unsere Methoden drin enthalten sind. Dass das eigentlich für diese klassischen, sag mal, alles, was so der Berater sonst so on hand hat, das kannst du jetzt Theo fragen. Wenn wir also ein Projekt starten, ist das Erste, was wir tun, dass wir all unseren Projektmitgliedern einen Link geben, indem sie sozusagen vollen Zugriff auf die gesamte Methode haben. Dann kannst du Theo auch noch an dein eigenes Confluence andocken, an der eigenen Methoden andocken im Unternehmen. Das heißt, von Tag 1 an ist das ganze Methoden-Know-how, was du fürs Projekt hast, schon mal da. Und das heißt, wir werden uns noch viel stärker auf das Thema Interventionsmanagement, auf das Thema Energie, auf das Thema Veränderung konzentrieren, auf das Thema Widerstand, auf das Thema Sponsormanagement, weil wir alle wissen, Tech allein hilft es nicht, aber der Tech-Teil, der wird von uns zukünftig eben auch durch einen Agenten eben bedient und natürlich müssen wir den füttern und damit das auch gut wird, aber das ist für uns schon wieder eine sehr spannende nächste Phase.
In der Tat eine sehr spannende Phase. Wenn man so ein bisschen auf Social Media guckt, unter anderem auch auf LinkedIn, dann gibt es seit einer Zeit einen Trend, und vielleicht nehme das nur ich in meiner Bubble als Trend wahr, dann nehme ich es zurück, aber ich sehe immer mal wieder, dass Leute darauf antworten, was sie wohl ihr früheres Ich fragen könnte. Und ich finde, das können wir mit dir doch auch mal spielen, Wolfgang. Was würdest du denn dem jungen Wolfgang von vor 20 Jahren in 2006 sagen, als der sich so überlegt hat, jetzt gründe ich meine eigene Beratung?
Ja, das ist eine gute Frage. Also das Schöne ist ja... Das Schöne ist ja,
Antworten wie die KI. Ich weiß, das ist alles brillante Fragen. Das zählt als Antwort
Also wahrscheinlich mit irgendwie sowas wie rechnen damit, dass alles anders kommt, als man so glaubt. ich habe nicht so eine richtig coole Antwort darauf. Letztlich erfülle ich mir das, was ich die ganze Zeit immer machen wollte. Und das lebt, glaube ich, hoffentlich auch mein Team. Nicht das, was ich immer machen wollte, sondern dass die was tun können, was sie immer schon tun wollten. Das heißt, mir ist es total wichtig, dass wir mit Freude an der Arbeit sind, dass es für uns sich nicht wie Arbeit anfühlt und dass wir sozusagen 100% die Dinge tun, an die wir glauben. Und da haben also was für ein Berater ja beispielsweise ein spannendes Thema ist, ist das Thema Konfliktfähigkeit. Und da hatte ich auch gerade vor kurzem wieder einen interessanten Fall, wo ich mit dem CEO in einen echten Konflikt gegangen bin und damit das Projekt auch sozusagen riskiert habe. Ne? Also es wäre auch verständlich gewesen, wenn das Unternehmen gesagt hat, der CEO gesagt hat dazu, auf diese Art, das will ich nicht, ihr seid Dienstleister und das Projekt beenden wir. Und ehrlicherweise, Konflikte sind immer emotional. Es war emotional und ich habe da nicht alles richtig gemacht. Ich habe mich für die Emotionalität auch entschuldigt. Inhaltlich bin ich aber bei dem Thema geblieben. Und wir haben uns dann auch verständigt, dass das auch genauso jetzt richtig war. Das Projekt lebt immer noch, läuft sogar sehr gut. Die Kundenbeziehung ist besser denn je, weil das Unternehmen und in diesem Fall der von mir sehr geschätzte Manager und CEO, glaube ich, wirklich auch sieht, dass wir nichts tun, um irgendwie Ja zu sagen, um irgendwie zu schmeicheln, um einfach einen leichten Weg zu gehen, sondern wir wirklich für die Lösung kämpfen, an die wir selbst glauben, an die ich auch selber glauben kann. Und wir haben in meiner Vergangenheit einige Projekte abgebrochen, wo ich einfach gesehen habe, wir kommen hier nicht vorwärts. Und ich glaube, das würde wenn es nicht meine Company wäre, würde man sich das 2-3 Mal überlegen, ob man irgendwie in einem größeren Umfeld sagt, ja, ich muss jetzt ein Projekt abbrechen, weil ich nicht mehr so richtig daran glaube, dass es hier umgesetzt werden wird. Diese Freiheit, die nehme ich mir, auch wenn es wirtschaftliche Folgen hätte. Zum Schluss ist es das nie gekommen. Deswegen hätte ich gesagt, ich würde meinem jüngeren Ich wahrscheinlich sagen, vertraue darauf, dass auch die Konflikte gut sind, auch wenn sie sich in dem Moment scheiße anfühlen.
Ich finde, das ist ein hervorragender Ratschlag an ein 20 Jahre jüngeres Ich. Und ich hoffe, dass da noch 20 weitere Jahre dazukommen.
Ja, und ich auch. Wir sind bester Dinge dafür, genau.
2046 diskutieren wir dann, alt und ergraut, wie eigentlich 40 Jahre Begleitung im Handel aussehen. Und aber auch schon zu 20, ganz herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank.
Eine tolle Geschichte.
Super, vielen Dank für diese besondere Etwas-Folge. Aber du hast recht, 20 Jahre. Unser Notar sagte witzigerweise, als ich letztens da reinkam, wir hatten eine Änderung, ja, das muss man erst mal schaffen. Und da habe ich gedacht, irgendwie hat er wahrscheinlich recht.
Ich glaube, da hat er sehr recht mit. Und der Dank gebührt natürlich dir. Danke, dass du uns da so viele Einblicke gegeben hast und dass du mit uns durchgesprochen hast. Vielen Dank.
Sehr gern. Super, einen schönen Abend wünsche ich dir. Vielen Dank, Stefan.
Gleichfalls. Bis dann, Wolfgang. Ciao, ciao.
Tschüss.
Beim Schneiden dieser Folge habe ich so gedacht, wie oft wir alle eher ausweichen, als Dinge wirklich anzusprechen. Also, ich spreche es jetzt mal direkt an. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da oder abonniert den Podcast. Das würde uns wirklich freuen.